Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Denn die, die nach dem Fleisch sinnen auf das, was des Fleisches ist, die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann es auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leibe lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in dem berufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mit leiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Soweit dieser Text.
Ja, der Herr schenke es uns, dass er uns die Augen öffnet und dass wir erkennen dürfen, auch mit dem inneren Auge, also mit dem Herzen. Ja, ihr Lieben, ich habe mich jetzt schon länger mit dem Gedanken getragen, über die Kraft des Geistes zu reden. Und um ehrlich zu sein, hat dieses Thema mich etwas abgeschreckt und doch zugleich fasziniert. Denn es ist so umfangreich, dass wir es heute keinesfalls allumfassend behandeln könnten. Doch vielleicht, und so ist es mein Wunsch, gelingt es uns, ein paar Gedankenanstöße aus diesem Thema für uns zu gewinnen. Denn schließlich ist es ein fundamentales Thema unseres Glaubens, welches jeden Christen angeht. Und so habe ich drei Dinge rausgesucht, die wir so als Hauptschwerpunkte heute Morgen betrachten wollen. Und wir werden nicht umhinkommen, heute wieder einige Bibelstellen zu Rate zu ziehen. Doch wie sollten wir sonst erfassen, was uns Gottes Wort der Wahrheit über den Geist der Wahrheit kundtun will? Und das alles wiederum nur der Geist Gottes in uns selbst aufschließen kann, ist demnach selbstredend. So hat Gott es schon vor Zeiten angekündigt, dass er in sehr großem Maße seinen Geist über die Menschen ausgießen will und wird. Und mit dem Kommen Jesu Christi auf die Erde und mit seinem einhergehenden Erlösungswerk ist dies nun wahr geworden für jeden, der ihn, also der Jesus Christus und sein Heil im Glauben annimmt. In der Apostelgeschichte lesen wir davon in Anlehnung an den Propheten Joel. So zitiert Petrus in seiner Pfingstpredigt den Propheten, obwohl er weiß, dass noch nicht alles Vorhergesagte bis dahin in Erfüllung gegangen war. Apostelgeschichte 2, 17 und 18. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichter sehen, und eure Ältesten werden Traumgesichter haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden Weissagen. Bei der Vorbereitung für heute Morgen stieß ich eben auf sehr viele verschiedene Blickwinkel, von wo aus man den Geist Gottes betrachten kann, obwohl doch alles in Gott zusammenhängt und auch zusammengehört. Und ganz bestimmt bietet das Wesen des Heiligen Geistes, der ebenso Person und Gott ist, genauso viele Facetten, möchte ich mal sagen, wie unser Gott, den wir Vater nennen dürfen, und unser Herr Jesus Christus selbst, da sie eine Einheit bilden und nicht zu trennen sind. Wie so vieles, was wir in der Schrift betrachten und daraus auch erkennen dürfen, sich erst durch den Zusammenhang begründet, so ist auch die Dreieinheit unseres Gottes und die Wechselwirkung aller drei Personen nur im Zusammenhang zu verstehen, wenn wir es überhaupt recht verstehen können. Um es mit Paulus zu sagen, momentan sehen wir ja alles noch wie durch einen Spiegel. Aber wenn wir am Herrn Jesus Christus dranbleiben, werden wir ihn einmal von Angesicht zu Angesicht sehen können und dürfen und dann auch keine Fragen mehr haben. Darauf hoffen und arbeiten wir hin, mit Hilfe unseres Herrn Jesus und seines in uns wohnenden Heiligen Geistes. Und hierin darf sich unser Glaube bewähren, ein Leben lang, bei so mancher Bedrängnis. Darum kommen wir zum Punkt 1. Und ich habe immer so einen Bibelvers drüber gestellt, so auch zum ersten Punkt, Römer 5, Vers 5, heißt es: Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ohne den Geist Gottes würden wir und könnten wir von den Dingen Gottes gar nichts verstehen. Denn dieser selbst führt und leitet uns in alle Wahrheit und ergründet auch die Tiefen Gottes. So wie der Mensch nur sich selber verstehen kann, so weiß auch nur Gott, was göttlich ist. Deshalb müssen wir Dinge, die wir von Gott, Jesus und durch den Heiligen Geist erkennen durften, auch geistlich beurteilen. Und das schreibt ebenfalls Paulus im 1. Korintherbrief ab Vers 10 im Kapitel 2. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Also auch an dieser Stelle heißt es wieder, prüfet alles. Da wir also und dem vorausgesetzt, nur wenn wir zu Jesus Christus gehören, sind wir mit Gottes Heiligem Geist beschenkt worden und dadurch ein Teil Gottes und im Geist mit ihm verbunden, der wiederum durch die Gnade Christi in uns wohnt und uns in alle Wahrheit leiten will. Das heißt, dadurch, dass wir Jesus anhängen und er uns seinen Geist gegeben hat, gehören wir zu ihm und er selber lebt in uns und wir dürfen ihn erkennen. Da wir nur durch die Liebe des Vaters, der Vergebung im Sohn unseres Herrn Jesus Christus und dem Heiligen Geist, der uns dies in Wahrheit vermittelt, erkennen können, dürfen wir, wie gesagt, die drei Personen Gottes nicht trennen und doch einige ganz spezifische Merkmale hervorheben. Und das wollen wir heute an der Person des Heiligen Geistes, der unser Leben prägt und bestimmt, wenn wir es mit der Nachfolge Jesu ernst nehmen, tun. Wir sind immer noch beim Hauptgedanken der Kraft Gottes. Und so ist die Kraft des Geistes eine ganz ausschlaggebende und zugleich sehr große Kraft, ohne die wir überhaupt nicht in die Nachfolge Christi gelangen könnten. Nur durch seinen Geist können wir Christus überhaupt erkennen, die Gnade annehmen, die er uns anbietet und ein Leben mit allem, was dazugehört, führen. Der Glaube, die Gnade und auch unser Dienst im Herrn, die wir schon betrachtet haben, kommen erst durch die Kraft des Heiligen Geistes in und an uns zur wirksamen Geltung. Deshalb müssen wir wiedergeboren werden im Geist. Vielleicht verstehen wir deshalb auch, warum die Jungfrauengeburt so immens wichtig für unser Glaubensleben ist. Nur wenn wir glauben, dass Christus durch den Heiligen Geist gezeugt wurde, so können wir desgleichen neugeboren werden im Geist, damit wir Christus nachfolgen können. Eine Textstelle soll dies belegen, wo Jesus selbst von der Geburt im Geist redet, und zwar zu Nikodemus, einem Lehrer Israels. Johannes 3, Vers 5 und 6. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Was bedeutet es nun, im Wasser und Geist geboren zu werden? Zum einen ist Wasser selbst ein Symbol für den Heiligen Geist. Wahrscheinlicher ist aber hier an dieser Stelle von der Buße die Rede, vergleichbar mit der Predigt und Taufe des Johannes, der ja zur Buße aufrief und taufte. Und jetzt kommt dazu der entscheidende Punkt, der Glaube an Christus. Also Buße und der Glaube an Christus, welches die Wiedergeburt im Geist beinhaltet. Taufe rettet nicht. Was aber rettet, ist der Glaube an Jesus Christus, und dazu gehört die Umkehr und damit die Abkehr von allem Bösen. Jeder persönlich, will er zu Jesus gehören und in das Himmelreich Gottes gelangen, muss Buße tun und glauben an den Herrn Jesus. So finden wir hier beides wieder, denn in Christus vereint sich Wasser und Geist zu einer Einheit im Gläubigen. Und so heißt es auch später im Johannes 7, 38 und 39, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt oder wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Also es war auch vor dem Tod Jesu. Und noch ein drittes können wir hinzufügen, womit die Wahrhaftigkeit Jesu vollends bestätigt wird. Und wieder ist es Johannes, der in einem seiner Briefe davon kündet. 1. Johannes 5, Vers 6. Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der dies bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn es sind drei, die es bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei sind einstimmig. Hierbei wird dreifach die Gottheit und das wahre Menschsein Jesu bestätigt, der auf die Erde kam, um die Menschen zu retten, indem er das ganze Gesetz erfüllte, die Menschen erlöste, also für uns in den Tod ging, starb und wieder auferstand. Und um diesen ersten Gedankengang nun abzuschließen, wer glaubt, dass Jesus Christus sein Retter, Herr und Heiland ist, der ist auch versiegelt mit seinem Heiligen Geist, der uns bestätigt, dass wir Gottes Kinder sind. Wir haben es in der Schriftlesung gehört. Und deshalb auch Erben der Herrlichkeit Gottes. Sprich, durch ihn haben wir Heilsgewissheit und werden einmal beim Vater sein. Epheser 1, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Epheser 1, 13 und 14. Gleichermaßen kann uns Gottes Wort der Wahrheit, wie wir es in der Heiligen Schrift vor uns haben, nur durch den Geist der Wahrheit selbst aufgeschlossen werden. Und das ist der zweite Gedanke, den wir heute miteinander teilen wollen. Bewahre das schöne anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. 2. Timotheus 1, Vers 14. Zu erkennen, dass Christus einzig die Wahrheit ist, geht nur durch den Geist Gottes, der selber in uns wirkt und redet. Denn die Welt, die den Geist Gottes nicht hat, kann das Wort Gottes, ja Gott selbst und Jesus nicht erkennen. Doch Jesus lässt seine Kinder nicht allein und durch Gottes Geist können wir den Herrn lieben. Das hat er seinen Jüngern schon versprochen und hat heute für uns genauso Gültigkeit. Johannes 14, ab Vers 15. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird auch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Das heißt, der Herr Jesus selber kommt zu seinen Kindern und lebt in uns. Die Welt wird und kann nie verstehen, es sei denn, Gott lenkt ihre Herzen und sie nehmen Christus, Gottes Sohn, als Herrn und Heiland an, dass Gott die Menschen liebt, sie geschaffen hat und sie selber ins Vaterhaus führen will. Jeder also, der den Herrn und Heiland Jesus Christus und damit sein Erlösungswerk für sich persönlich annimmt, wird zu einem Kind Gottes und hat somit das gleiche Anrecht seines Erbes. Das heißt, er hat die gleichen Rechte und Pflichten mit allem drum und dran wie jedes seiner geliebten Kinder. Und das ist die Verheißung, die Gott sich vorgenommen hat, bei sich schwor und allen Menschen in Christus geben will, obwohl der Mensch von Grund auf böse ist. Der Herr Jesus aber ermuntert uns, den Vater zu bitten, dass er gibt. Nun brauchen wir heute, wenn wir Gottes Kinder sind, nicht mehr um den Heiligen Geist zu bitten, denn er fällt ja in jeden an Christus gläubigen Menschen. Doch wir dürfen bitten, dass der Herr Jesus weiterhin Gnade schenkt und noch mehr Menschen erreicht, damit diese gerettet werden und ebenso mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Es ist natürlich leichter, anhand eines Beispiels die Sache zu erläutern. Und deshalb wollen wir mal auf Cornelius blicken, der fromm und gottesfürchtig war, an Gott glaubte und zu ihm betete. Doch von Jesus wusste er noch nicht so viel, beziehungsweise fehlte ihm noch das Entscheidende, die Vergebung seiner Sünden und der Glaube an den Erlöser Christus. Immer nun, Wo wir von dem Wirken des Heiligen Geistes lesen, bemerken wir dabei konkret die Hand und das Handeln Gottes an den Menschen dahinter. So zum Beispiel eben bei der Begegnung des Petrus mit Cornelius. Dieser ließ ihn rufen, damit er die ganze Wahrheit und Botschaft von Jesus Christus hören sollte. Beide, Petrus und Cornelius, hat Gott aber schon in einer ganz besonderen Art und Weise auf das Aufeinandertreffen vorbereitet. Durch das Reden des Geistes zu Petrus, der den Geist ja schon hatte, und mittels eines Engels zu Cornelius. Auch Engel sind ja dienstbare Geister vor Gott. Folglich ist Gott alles untertan. So kann und will Gott zwar auf unterschiedliche Arten reden, aber in jedem Falle verständlich und auch unmissverständlich, also nie widersprüchlich oder entgegengesetzt. Und ich sagte es neulich schon, wenn Gott zu jemandem redet, dann in keinem Falle widersprüchlich zu einem anderen. Daran können wir merken, dass es Gottes Geist ist, der redet und nicht der Geist des Bösen, der Verwirrung stiften will und entzweit. Gottes Geist und sein Handeln führen immer zusammen, nie auseinander. Wenn Gott, ob durch seinen Geist, seine Engel oder er selbst redet, so passt alles zusammen. Gott widerspricht sich niemals. Das können wir lernen und wissen aus der Schrift, und dies sollte durch unsere eigenen Glaubenserfahrungen, die wir machen dürfen in Christus, ihre Bestätigung finden. Denn der Geist Gottes ist ganz einfach vom Geist der Welt oder des Bösen zu unterscheiden. Und dazu möchte ich nochmal Johannes lesen. 1. Johannes 4, 2 und 3. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt. Zurück zur Bekehrung des Cornelius. Petrus als frommer Jude, der sich von einem Heiden aus den Nationen, wie Cornelius einer war, per Gesetz fernhalten musste, bis zu diesem Zeitpunkt, wurde von Gott selbst als Bote geschickt, um das Heil in Christus zu verkünden, und durfte miterleben, wie Gott auch den Nichtjuden das Heil bringt und damit verbunden den Heiligen Geist. Das bedeutet aber auch, dass eine persönliche Bekehrung, also die Umkehr vom alten Ich zu Christus hin, in jedem Falle zwingend notwendig ist und dies unter Zeugen bekräftigt werden sollte. So hatte nicht nur Cornelius Zeugen und zugleich etliche, die ebenso das Heil annahmen, gerettet wurden und mit dem Geist beschenkt wurden, sondern auch Petrus hatte Zeugen mit, die so ein entscheidendes Ereignis mit bezeugen durften. Nachzulesen ist die ganze Begebenheit in Apostelgeschichte 10. Doch ich möchte einen Satz, den Petrus den Hörenden damals sagte, herausgreifen. Denn hier hat auch unser Glaube seinen Ursprung und bezeugt Jesu Dienst an den Menschen. Apostelgeschichte 10, Vers 38 heißt es: Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Hier haben wir zum einen wieder die Wechselwirkung von Geist und Kraft, diesmal leibhaftig in der Person Jesu, unseres Heilandes und Retters der ganzen Welt. Darüber hinaus, von wem alles letztlich ausgeht und wie sich diese Wohltaten Gottes auf die Menschen übertragen. Von Gott kommt der Gedanke der Versöhnung, über Christus springt die Gnade über auf fruchtbares Land, in dem der Sünder die Vergebung in Christus annimmt. So gelangt der Geist Gottes in seine gläubigen Kinder. Noch während Cornelius und seine ganzen geladenen Gäste die Botschaft von Christus und der Vergebung der Sünden durch ihn hörten, fiel der Heilige Geist auf die Versammelten, die sein Wort annahmen. Es reicht also nicht nur an Gott zu glauben, denn das tun die Dämonen auch, sondern Christus als Herrn persönlich anzunehmen ist wichtig, damit der Heilige Geist einem zuströmen kann. Wenn wir früher unter der Herrschaft der Sünde und damit des Teufels waren, so müssen wir uns unter die Herrschaft des Allmächtigen und der Freiheit in Christus begeben. Denn Jesus ist der einzige Weg zum Vater, und wer dies glauben kann, hat auch den Heiligen Geist. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Soweit Paulus aus 2. Korinther 3, 17 und 18. Hier wird noch einmal die Gottheit des Heiligen Geistes bestätigt und lässt uns hoffen, so zu werden, wie unser Herr uns haben will, gebrauchen kann und er uns gedacht hat. Das führt uns zum dritten und letzten Gedanken für heute. Galater 5, Vers 25: Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Wir haben am Beispiel des Cornelius gehört, wie der Geist Gottes und damit das Leben in Christus in den Menschen hineinkommen kann. Jedenfalls nicht ohne den Glauben an Christus. Zumindest nicht im neuen Bund. Deshalb lesen wir auch oft im Alten Testament, dass der Geist Gottes meist auf den Menschen lag, welche an Gott geglaubt haben. Denn der Geist Gottes war und ist genauso ewig, wie Gott selbst ewig ist. So lesen wir schon ganz am Anfang der Bibel, dass Gottes Geist bei der Erschaffung der Welt da war. 1. Mose 1, 1 und 2: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Doch auch heute gibt es feine Unterschiede, wie der Mensch den Geist Gottes erhalten kann. Und so kann der Geist im neuen Bund auf verschiedene Arten in den Gläubigen gelangen, durch Handauflegung oder Ähnliches, jedoch nie ohne den Glauben an den Herrn Jesus. Der dritte Punkt soll sich hauptsächlich damit beschäftigen, was wir denn mit seinem Geist in uns anfangen. In der Schrift steht geschrieben, dass Gott eifersüchtig über seinen Geist wacht, den er uns gegeben hat. Und so wie der Vers aus dem Galaterbrief schon vermuten lässt, sollen wir natürlich sorgsam mit dem Geist, der uns geschenkt wurde, umgehen. Da gibt es nun wiederum einige Beispiele in der Bibel, die sowohl den positiven als auch den negativen Umgang mit dem Geist Gottes beschreiben und davor warnen, unachtsam mit dem Geist Gottes in uns umzugehen. So ist es Gottes Geist, der uns antreibt, leitet und führt, wenn wir Gott vertrauen und Jesus glauben. Dieser ist es, der uns letztlich zu einem Menschen schickt oder auch wehrt, da oder dorthin zu gehen. Beispiele dafür gibt es reichlich in der Schrift. Wenn wir auf den Geist in uns hören und tun, was der Herr will, so werden wir sicher und selbstbewusst vor den Menschen auftreten können. Ein Selbstwertgefühl, das nicht von uns Menschen selber ausgeht, sondern vom Herrn kommt, der uns sagt, was wir zu tun, aber auch zu lassen haben. Deshalb brauchen wir zum Beispiel keine Angst vor Menschen zu haben, denn der, der in uns ist, ist stärker als die Welt und die Angriffe des Feindes. Es ist jedoch wichtig zu lernen, auf den Geist Gottes in uns zu hören und sich nicht mit unnötigen Dingen abzugeben oder gar zu füllen. Jesus selber will uns führen und wird uns auch zu gegebener Zeit sagen, was wir zu reden haben. So sagt der Herr ausdrücklich durch Petrus in seinem Wort, dass wir glückselig sind, wenn sie uns um seines Namens willen schmähen und meiden. Ja, selbst schon wenn uns jemand verlacht, weiß der Herr darum und steht uns zur Seite, auch mit seinem Geist hilfreich und tröstend. 1. Petrus 4, Vers 14. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. In unseren Landstrichen ist es ja, Gott sei Dank, möchte man sagen, noch nicht so schlimm mit der Verfolgung, weil wir hier noch sein Wort in Freiheit bezeugen können. Wie viel schlechter geht es jedoch unseren Glaubensbrüdern und Schwestern, die um des Herrn Jesu Namen verfolgt, eingesperrt oder sogar getötet werden, die um ihr Leben fürchten müssen. Aber uns allen steht der Herr zur Seite und hilft uns bei kleinen oder auch großen Bedrängnissen zur rechten Zeit, dass wir dann reden, was der Herr will, wenn wir uns auf ihn verlassen und seiner Führung trauen. Die Evangelisten schreiben davon, so auch Markus, Markus 13, Vers 11. Und wenn sie euch hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt euch vorher nicht, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. So dürfen wir uns in jeder Situation auf unseren Herrn verlassen und brauchen uns nicht zu sorgen. Er sorgt für uns. Und das gilt hier genauso. Aber nicht nur, wenn wir Menschen begegnen, dürfen wir uns vom Geist Gottes geleitet wissen, sondern auch hat der Herr uns ja auf verschiedenste Art und Weise begabt. Auch das schenkt ein und derselbe Geist. 1. Korinther 12, Vers 4. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Ein Geist, ein Herr, ein Gott. Alles ist durch denselben Gott gegeben und kommt in den Gläubigen zum Vorschein. Wiederholt möchte ich darum sagen, die Dreieinheit in Gott kann nicht getrennt werden. Was uns Menschen aber betrifft, so können wir sehr wohl eine Barriere zwischen uns und Gott aufbauen, auch wenn wir seine Kinder sind und bleiben. Denn nichts kann uns aus seiner liebenden Hand reißen. Doch die Warnung dürfen wir uns keinesfalls vorenthalten. Epheser 4, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Erneut wird hier vom Heiligen Geist als Person gesprochen und demnach kann man ihn betrüben, indem wir nicht wohlgefällig vor Gott leben. Um nur ein paar Beispiele zu nennen, wenn wir den Bruder, die Schwester nicht ehren, indem wir allgemein Böses tun, lügen, stehlen und so weiter und so fort. Und Paulus setzt noch eins drauf, indem er die Thessalonicher davor warnt, den Geist sogar auszulöschen. 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Den Geist löscht nicht aus. Damit ist vermutlich das Feuer gemeint, mit dem der Heilige Geist ebenso vergleichbar ist. Es also nicht zu ersticken, indem man nicht auf Jesus hört oder reagiert. Denn das muss uns klar sein. Gottes Geist redet oft sehr leise, sehr sanft zu den Einzelnen, und nicht so im Sturm, wie wir ihn momentan vor der Haustüre hatten oder gestern hatten. Deshalb müssen wir lernen, auf ihn zu hören und Gottes Willen dahinter für uns zu erkennen, damit wir ihn dann auch ausführen können. So will und wird Gott uns noch viel mehr zeigen und schenken. Es gäbe noch so viel zu sagen, doch ich möchte schließen mit einem Wort über das Gebet. Denn woher fließt uns Kraft zu, wenn anscheinend nichts mehr hilft? Aus dem Gebet und dem Gespräch mit unserem Gott. So müssen und dürfen wir ständig im Gebet bleiben. Gott will gebeten sein. Und wir haben einen Gott, der gerne und reichlich gibt, wenn wir ihn bitten. Und wenn wir dann vom Gebet für uns weggehen und auch die Fürbitte für andere hinter uns haben, so dürfen wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist das, was Gott will, dass wir ihm die Ehre geben und ihn anbeten. Dazu helfe uns sein Heiliger Geist, der uns in alle Wahrheit leitet. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Amen.